Zu meiner Person, ich bin seit 1986 in Köln, bin zum Studium hierher gezogen, habe das erste Jahr und etwas mehr sogar hier auf der rechten Rheinseite gewohnt, in Höhenhaus genauer gesagt. Ja, und habe 86 bis 89 in Köln studiert, war dann beschäftigt bei einem großen Pharmahersteller in Leverkusen und bin seit 1. Juni Frührentner, habe also jetzt wieder Zeit zum Predigen. Das habe ich in früheren Jahren öfter gemacht. Jetzt fange ich wieder damit an. Zum Thema. Manchmal, wenn es in der eigenen Gemeinde mal wieder so richtig Zoff gibt, sagt man bei frommen Leuten eigentlich Zoff oder nennt man das offen und freimütig ausgesprochene Meinungsverschiedenheiten? Also manchmal, ihr kennt solche Momente, sehnt man sich doch in die goldenen Tage der ersten Christenheit zurück. Damals, als das Feuer der Begeisterung noch ganz frisch und hell brannte, damals waren die Gemeinden doch ein Herz und eine Seele, voll Frieden und Harmonie. Oder? Na, daran bekommt man aber Zweifel, wenn man die Briefe liest, die der Apostel Paulus an solche Gemeinden geschrieben hat. Gemeinden, die er zum Teil selbst gegründet hatte. Im Epheserbrief zum Beispiel, der wohl als Rundbrief in verschiedenen Gemeinden auf dem Gebiet der heutigen Türkei verlesen wurde, da schreibt er doch tatsächlich: Ertragt einer den anderen in Liebe. Ja? Ertragt einer den anderen in Liebe. Was heißt das im Umkehrschluss? Die fanden sich unerträglich und hatten begonnen, einander zu hassen. Außerdem schreibt Paulus im selben Kapitel: Hört auf, euch zu belügen und zu bestehlen. Ups, was ist denn da los? Wieso greift Paulus zu so starken Worten? Weil er besorgt ist, dass diese Gemeinden ihre Bestimmung verfehlen, nämlich in Einheit zu leben. Das erklärt er ihnen in der ersten Hälfte des 4. Kapitels mit bekannten Worten, über die schon viel gepredigt wurde. Er sagt, die ganze Gemeinde sei ein Körper und jeder, der zur Gemeinde gehört, sei ein Körperteil mit jeweils unterschiedlichen Begabungen und Funktionen. Eine Hand ist nun mal kein Fuß und eine Milz kein Großhirn. Doch sie sind nicht irgendein Körper, sondern der Leib Christi. Was bedeutet, Jesus Christus ist der Kopf. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und alle miteinander sollen zu ihm hinwachsen und sich dabei gegenseitig aufbauen und unterstützen in Liebe. Klingt doch schön, nicht wahr? So weit, so gut. Weniger bekannt ist, glaube ich, die zweite Hälfte des Kapitels. Ich glaube auch, darüber wird viel seltener gepredigt. Ich lese es mal vor, also Epheser 4, Vers 17 bis 32. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind, also Körperteile. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Da hören wir es. Mittendrin in dieser Passage: Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das, liebe Gemeinde, das ist eine Ohrfeige. Bam, das hat gesessen. Paulus nennt die Dinge beim Namen. Kein Wunder, das ist ja wirklich unerträglich, wenn jemand in einer Gemeinde, die sich nach Jesus Christus benennt, Dinge verbreitet, von denen er weiß, dass sie nicht stimmen. Also Fake News, das ist ja die Definition von Lüge, eine bewusst unwahre Behauptung. Wer macht denn sowas? Der soll sich was schämen. Doch, Moment, was ist denn, wenn ich einfach etwas weiter erzähle, was ich irgendwo gehört habe, ohne es groß nachzuprüfen? Was ist mit den tausenden Einträgen in Facebook, Twitter und so weiter, wo drüber steht: Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber, ja, aber ich teile es schon mal, damit das Gerücht in der Welt ist. So gibt es dann erstaunliche Gerüchte, die auch durch christliche Gemeinden schwirren. Die fantasievollsten Vorstellungen, wer sich mit wem gegen wen verschworen hat. Es geht aber auch noch konkreter. Von den angeblich kriminellen Machenschaften einer evangelisch-freikirchlichen Gemeindeleitung wurde so lange geraunt und gemunkelt, bis etliche Leitungsmitglieder entnervt ihr Amt aufgaben. Eine unabhängige Prüfung hatte mittlerweile ergeben, an den Vorwürfen war nichts dran. Diejenigen, die diese Vorwürfe erhoben hatten, haben aber nichts davon zurückgenommen oder gar um Entschuldigung gebeten. Sie hatten ja nicht bewusst gelogen. Sie waren ja fest überzeugt, dass sie die Wahrheit sagen und der Gemeinde einen Gefallen tun mit ihren Gerüchten. Liebe Gemeinde, hier merken wir, dass wir noch kein Stück weiter sind als Pontius Pilatus, der Mann, der Jesus zum Tode verurteilte. Pilatus stand damals vor Jesus und fragte ihn: Was ist Wahrheit? Pilatus ging da weg, ohne die Antwort abzuwarten. Doch diese Frage muss uns auch heute noch beschäftigen, wenn wir die Lüge ablegen und die Wahrheit reden wollen. Dass wir das sollen, das wissen wir nicht erst seit dem Apostel Paulus. Das steht ja schon in den 10 Geboten. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Das heißt, sage nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Was ist also Wahrheit? Und gibt es nur eine Wahrheit? Oder kann sich jeder seine Wahrheit so definieren, wie es ihm passt? Die Bibel, an der sich auch eure Gemeinde orientiert, hatte eine durchgängige Vorstellung. In beiden Teilen, in beiden Sprachen, im Hebräisch des Alten Testaments wie auch im Griechisch des Neuen Testaments gibt es einen entscheidenden Begriff von Wahrheit. Wahrheit bedeutet für die Bibel nicht nur, dass die Fakten stimmen, das natürlich auch, aber Wahrheit ist für die Bibel etwas, was man erfahren und erleben kann. Etwas, worauf man sich verlassen kann, ein fester, tragfähiger Grund. Eine verbindliche Zusage, die gültig ist und bleibt. Und so berichtet die Bibel von einem, der die Wahrheit in Person ist. Das ist unser dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Grundlagen erschafft und erhält, und wir haben es gerade gelesen, sein Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Das schrieb schon der Dichter vom Psalm 33, vor tausenden von Jahren. Gott kann nicht lügen. Er ist jemand, der sich selbst treu bleibt und treu zu allen steht, die sich zu ihm bekennen. Ein Gott, dessen Macht kein Ende nimmt, während die Herrscher der Welt alle paar Jahre wechseln. Ein Gott, dessen Güte legendär ist. Einer, der seine Leute großzügig mit Segnungen eindeckt, während auf der Welt viele Tyrannen ihre Völker ausquetschen, ausbluten lassen und nur sich selbst Gutes tun. Ein Gott, der lebt und wirkt, während alle anderen sogenannten Götter nur tote Attrappen sind. Einer, der mit einem Wort eine ganze Welt ins Leben rufen kann. Ja, das ist der wahre Gott. Das ist die Wahrheit in Person. Und damit setzt er einen Maßstab. Einen Maßstab, an dem kein Mensch jemals heranreicht. Deutlich wird das in einem anderen Brief von Paulus im Römerbrief, nämlich, wo Paulus schreibt, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Ich wiederhole das, alle Menschen sind Lügner. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Aber wie sich das äußert, das sehen wir jetzt schon. Wir sagen das eine und tun das andere. Wir geben Zusagen und halten sie nicht ein. Wer sich auf uns verlässt, ist verlassen. Wir verstellen uns, versuchen besser, schöner, intelligenter, aufrichtiger dazustehen, als wir wirklich sind. Wir halten uns selbst für die Guten und lassen dabei unsere kleinen und großen Fehler und Fehltritte außer Acht. Wir brauchen jemanden, der uns die Augen öffnet, damit wir erkennen, wie verdorben wir wirklich sind. Wie wenig wir an den Maßstab heranreichen, den Gott gesetzt hat. Und wie unmöglich es ist, aus eigener Kraft zu einer wahrhaftigen, integren Person zu werden. Dieser Augenöffner, ihr ahnt es, das ist der Heilige Geist. Deshalb nennt man ihn auch den Geist der Wahrheit. Im Johannesevangelium heißt es, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde. Ein Augenöffner nicht nur für die, die schon glauben, sondern für die ganze Welt. Er wird der Welt die Augen auftun. Es passiert immer wieder, dass jemand zuerst diese neue, realistische, wahrheitsgemäße Sicht auf sein eigenes Leben bekommt und dann erst nach Gott fragt und zum Glauben kommt. Der Heilige Geist hat bei ihm angeklopft. Er hat diesen Menschen klargemacht, welch großes Defizit er, dieser Mensch, aufweist, verglichen mit dem wahren, echten Gott. Doch der Heilige Geist hat ihn zum Glück nicht dabei stehen lassen. Sonst müsste der Mensch ja verzweifeln. Der Geist hat dem Menschen den einzigen Weg zu einem Leben in der Wahrheit gezeigt. Zu demjenigen hin, der von sich selbst behauptet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, zu Jesus Christus. Auch Jesus ist die Wahrheit in Person. All das, was ich über Gott den Vater gesagt habe, könnte ich auch über Jesus seinen Sohn sagen. Und ich ergänze, kurz gesagt, mit Jesus öffnet Gott uns die Augen für die schreckliche Wahrheit, dass wir verloren und verdorben sind und zeigt uns dann seine Wahrheit. Dass wir begnadigt sind, freigekauft aus der Sklaverei unserer Lüge. Apropos, wie kommt eigentlich so viel Lüge in unser Leben? Auch das steht in unserem Predigttext. In Vers 26, gebt keinen Raum dem Teufel. Der Teufel wird hier beim Namen genannt, und zwar bei seinem griechischen Namen Diabolos. Das bedeutet der Verleumder, der Entzweier. Manche übersetzen auch der Lästerer. Damit ist sein Charakter schon ganz treffend beschrieben. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt ihn den Vater der Lüge. Von ihm kommt die Lüge ins Leben der Menschen, und zwar von Anfang an, Ihr erinnert euch, Adam und Eva im Paradies, sie haben alles, sie zahlen für nichts. Ihnen geht es gut, sie leben, wie gesagt, im Paradies, bis jemand in Gestalt einer Schlange ihnen einredet, sie seien benachteiligt. Man würde ihnen das Beste vorenthalten und sie müssten sich jetzt unbedingt nehmen, was ihnen nicht zusteht. Die Frucht von dem einzigen Baum, von dem sie nicht essen sollten. Hier sind die Elemente schon angelegt, die auch heute noch die Lügen des Teufels kennzeichnen. Der Verleumder hat aus dem fürsorglichen, liebevollen Gott einen Unterdrücker, einen Tyrannen gemacht, gegen den man sich auflehnen muss. Der Entzweier hat die Menschen und Gott, die bisher in größter Vertrautheit miteinander lebten, voneinander entfremdet. Der Mensch versteckt sich, als Gott ihn ruft. Paulus schreibt, der Verstand der Heiden sei verfinstert. Ja, der hat sich nicht von allein verfinstert. Ihr Herz sei verstockt, das heißt, sie halten starrsinnig an dem fest, was ihnen schadet. Dieser Starrsinn kommt nicht von allein, der entsteht aus langer, schlechter Gewohnheit. Und diese Gewohnheit verdanken sie dem Diabolos, dem Vater der Lüge, der ihnen seine Botschaft ins Herz schreibt und die lautet ungefähr so: Du musst selber sehen, wie du klarkommst. Das Leben ist hart und du bekommst nichts geschenkt. Also kümmere dich nur um dich, sonst kommst du zu kurz. Vertraue niemanden und nimm dir, was du kriegen kannst, auch wenn es dir gar nicht gehört. Und sieh zu, dass du dabei immer gut dastehst. Du bist der Gewinner, die anderen sind erbärmliche Loser. Diese Lügen sind ja auch in der Politik sehr populär geworden. Eine solche Lüge, wie sie dem Teufel gefällt, funktioniert nämlich so, dass der Lügner sich selbst aufplustert und seine Mitmenschen niedermacht. So bringt man Menschen auseinander, wenn jeder sich selbst für den Größten hält und keine andere Meinung neben der eigenen duldet. So kann man übrigens auch christliche Gemeinden kaputt kriegen. Soweit zu klassischen Lügen, also Unwahrheiten. Doch der Teufel lügt sogar dann, wenn seine Fakten stimmen. Wisst ihr, wie er das macht? Sage ich euch gleich, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Der Teufel lügt auch dann, wenn seine Fakten stimmen, weil er sie so hinterhältig interpretiert, dass alles durcheinander gerät. Das ist, als wenn jemand zu dir kommt und sagt: Also dieser Daniel, wusstest du eigentlich, dass der früher mal Bettnässer war? Und das stimmt sogar. Jeder war mal Bettnässer im ersten Lebensjahr. Doch so wie er das sagt, will er dein Vertrauen zu mir untergraben. Und sei dir sicher, anschließend kommt er zu mir und erzählt mir dasselbe über dich. Er spielt uns gegeneinander aus, denn er hasst es, dass wir in Einheit zusammenleben. Er erträgt es nicht, wenn bei uns in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst, so wie es im Philipperbrief heißt. Er will, dass wir schlecht voneinander denken, weil jeder von uns zugegeben schlechte Seiten hat. Denn er will auch, dass wir die größere Wahrheit vergessen, dass wir trotz unserer schlechten Seiten Gnade bei Gott finden, dass wir von Gott geliebt werden und deshalb in der Lage sind, auch gnädig und liebevoll miteinander umzugehen. Diese Denkblockade, die der Teufel den Menschen in die Köpfe und in die Herzen bringt, die muss durchbrochen werden. Wenn wir dem Teufel auf den Leim gegangen sind, dann brauchen wir eine komplett neue Denkweise. Eine Einstellung, bei der ich nicht davon ausgehe, dass ich das Zentrum des Universums bin und alle anderen mehr oder weniger nützlich oder lästig, sondern dass Jesus das Haupt ist und ich zu ihm gehöre, so wie die anderen hier auch. Und dass es sich um einen wachsenden Organismus handelt, dem ich angehöre. Also eine Gemeinde, zu der immer wieder immer neue Menschen hinzuberufen werden. Diese neue Denkweise spielt sich aber nicht nur im Kopf ab, sondern sie verwandelt den ganzen Menschen, seinen Charakter, seine Taten und letzten Endes auch seine Gewohnheiten. Wir befinden uns quasi in Gottes großer Umkleidekabine, wo wir nach und nach alles ablegen, was ihm nicht entspricht, und stattdessen neue, frische Kleidung bekommen. Kleidung, die keine Verkleidung ist. Wir brauchen niemanden etwas vorzuspielen. Kleidung, die zu unserem erneuerten Innenleben passt. Da können Menschen plötzlich wieder lachen, die lange Zeit nichts zu lachen hatten. Da kann jemand wieder weinen, der früher viel zu hart war und das Weinen längst verlernt hatte. Denn diese sogenannten Kleider, die Gottes Kinder anziehen dürfen, heißen, so steht es im Kolosserbrief, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und vor allem die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. So schaffen wir es, einander zu ertragen und einander zu vergeben. So kriegen wir es hin, uns gegenseitig zu unterstützen, statt dem anderen ein Bein zu stellen. Das, was Paulus hier schreibt, das bezieht sich ja ganz klar auf die 10 Gebote. Das heißt, wenn wir das beherzigen, was Paulus uns im Epheserbrief schreibt, dann klappt es auch mit den 10 Geboten. Nicht verleumden, sondern die Wahrheit erzählen. Vorher gründlich prüfen, ob die Geschichte wirklich wahr ist. Ansonsten lieber den Mund halten. Nicht stehlen, der Diebstahl war damals gerade wieder in Mode. Stattdessen eigenes Geld verdienen und etwas davon an Bedürftige abgeben. Freiwillig teilen lernen. Kein langanhaltender Zorn. Jesus vergleicht ja die Beleidigungen, die einer seinem Bruder im Zorn hinterherruft, mit Mord und Totschlag. Stattdessen Freundlichkeit und Versöhnung, bevor die Sonne untergeht. Kein hinterhältiges Geschwätz. Stattdessen aufbauen, segensreich reden. Das ist so wichtig. Und das ist gar nicht so einfach, doch wir können es üben, dem Heiligen Geist zuliebe, dem Geist der Wahrheit, der uns die Augen öffnet für das, was wir sind, Gliedmaßen am Leib Christi, die nur zusammen miteinander und mit ihm, Jesus, ein funktionierendes Ganzes ergeben. Wenn wir das begreifen, dann leben wir so, wie es Wahrheit in Jesus ist, sagt Vers 20. Deutschlands Katholiken schreiben in der Einheitsübersetzung sogar, wir leben dann in der Wahrheit, die Jesus ist. So oder so. Wenn wir in dieser Wahrheit leben, haben wir die Lügen des Teufels nicht mehr nötig. Amen.